Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Zwei Wale, die eigentlich Rivalen sind, aber trotzdem ganz harmonisch durchs Wasser schwimmen. Ein Großzahn-Lippfisch, der eine Hartschalenmuschel gegen eine Felswand donnert, nur um sie zu öffnen. Davon hat man vielleicht mal gelesen in Wissenschaftsmagazinen oder man hat bei uns in den Wissensnachrichten davon gehört. Aber gesehen haben wir das alle noch nicht. Bisher. Denn die BBC, die liefert nach.
Noch skurriler ist der Glaskopffisch. Dank der durchsichtigen Gallertkuppel fällt mehr vom Restlicht in seine Augen. In dieser Restlichtzone ab 200 Meter unter dem Meeresspiegel leben 90% aller Fische in den Ozeanen.
Ein Auszug aus der Serie Der blaue Planet. Die erste Staffel, die gab es 2001. Jetzt läuft momentan jeden Montag im ersten die zweite Staffel. Oder eben in der Mediathek zu sehen. 6 Teile Ozeane, wie wir sie noch nie gesehen haben. Wir haben uns gefragt, wie kommt man eigentlich immer wieder an diesen einzigartigen Moment ran? Immer die neue Technik haben, immer die neuen Tierarten neu zu zeigen. Was geht da noch bei den Doku-Filmern? Gesprochen habe ich mit Sigurd Tesche darüber. Er ist unter Wasser Dokumentarfilmer. Er ist der deutsche Produzent dieser Reihe Der blaue Planet. Ich wollte von ihm wissen, wie schwer es denn eigentlich ist, immer das Neue in der Natur und der Tierwelt zu finden.
Das ist gar nicht so schwer. Man weiß um bestimmte Verhaltensvorgänge und diese Verhaltensvorgänge, die teilweise dann extrem schwer zu realisieren sind. Und das versucht man natürlich mit entsprechender Technik und mit entsprechendem menschlichen Material. Also es sind, ich sag Ihnen mal, zu dem Fisch mit dem Werkzeuggebrauch etwas. Da haben sich zwei Kamerateams ganztägig abgewechselt. Sie können natürlich während der Taucherei nicht ständig unter Wasser bleiben, es sind Dekompressionszeiten einzuhalten und so weiter. Und die, wenn ein Team rauskam, ging das nächste wieder rein. Nur so schaffen sie es, an solche Bilder ranzukommen. Der Fisch macht das ja nicht auf Kommando.
Dieser Großzahn-Lippfisch, wie lange hat man gebraucht, bis es in der Kamera drin war?
Das kann ich Ihnen auch sehr genau sagen. 8 Tage. Es waren insgesamt 4 Teams. Also das heißt 4 mal 2 Leute, 8 Leute. Nur die BBC hat natürlich den Vorteil, dass sie sehr viel Geld zur Verfügung hat. Wir sprechen ja mal von 1,8 Millionen pro Folge. Und sich das erlauben kann, dann wirklich nur für diesen einen Vorgang, also eine ganze Reihe von Teams auf Standby zu halten. Und wenn es dann losgeht, zu sagen, okay, ihr müsst jetzt rein.
Bei einem normalen Film, nehmen wir mal Fiktion, da gibt's vorher das Drehbuch eben, da beschreibt man die Szenen, da weiß man auch, gibt's am Schluss ein Happy End oder nicht. Wie geht man in der Natur-Doku-Filmerei vor?
Ähnlich, nicht? Es gibt ja auch das szenische Arbeiten hier. Mittlerweile sind sehr viele Dokus fast spielmäßig aufgefasst. Das ist also der neue Trend. Das Drehbuch wird vorher mal entwickelt, wo auch diese Vorgänge, die man sich wünscht und wo man hofft, dass sie geschafft werden, dargestellt werden können, die sind da verankert.
Jetzt gehen Sie mit unglaublicher Technik da auch vor. Ich habe gelesen, es gibt Unterwasser-Endoskop-Kameras, Restlichtkameras, Drohnen, die Sie einsetzen. Auch im Gebrauch eine Mega-Dome-Kamera. Was ist das Besondere bei dieser Kamera?
Das sind Glaskörper, die entsprechend gefertigt werden und geschliffen werden. Die werden dann vor dieses Unterwassergehäuse gesetzt und dahinter dann ist dann die eigentliche Kamera mit ihrer Optik. Und die müssen sehr genau auf die entsprechende Optik, die dahinter sitzt, berechnet werden. Ich sage Ihnen mal jetzt ein Bild. Es gibt zum Beispiel die Walrossmutter mit ihrem Baby, die versucht, auf den Eisscholle zu kommen, wo die besetzt ist. Und trotzdem versuchen sie es immer wieder und finden dann irgendwie wann diese Scholle, die für sie wichtig ist. Eine sehr, sehr ergreifende Szene eigentlich. Das Schlimme ist ja dabei, dass die nicht genug Eisschollen mehr finden, nicht? Aufgrund des Global Warmings. So, und da hat man sehr viel mit diesem Halb und Halb gearbeitet. Das heißt, man hat mit den Kameras unter Wasser aufgenommen, die Eisberge und was da passiert gerade. Und dann über Wasser, also die andere Hälfte des Bildes, die zeigt dann, wie die Mutter da mehr oder weniger jetzt am dem Eis entlang schwimmt und einen entsprechenden Platz sucht.
Herr Tesche, inwieweit ist es denn gefährlich, das zu filmen? Ich meine, diese U-Boote, die gehen ja wirklich zum Teil da ganz, ganz weit runter. Da gibt es gar nichts, da gibt es nur Fische, die irgendwelche Kadaver auffressen. Wie gefährlich ist das beim Drehen?
Diese Tiefseegeschichten sind eigentlich somit das Schwierigste, was man realisieren kann. Es ist auch das teuerste und aufwendigste.
Was kostet so ein Tauchgang?
Zwischen 45.000 und 70.000 Euro.
Wie lange dauert dieser Tauchgang?
8 Stunden.
8 Stunden dauert der Tauchgang?
Rund 2 Stunden runter, ich sag's mal grob, dann bleiben Sie oder 3 Stunden, dann bleiben Sie vor Ort, maximal 2 Stunden und dann wird gedreht. Und hier ist nicht der Kameramann der entscheidende Teil, sondern der Pilot im Tauchboot. Tauchbootpiloten der Spitzenklasse, die in Film- und Fernsehproduktionen eingebunden sind, die kennt man, das ist eine Handvoll. Und die müssen in der Lage sein, den Kameramann, wenn die Kamera ist ja außen angebracht, die kann man von innen steuern, die müssen also sehen, dass sie den Kameramann mit seiner Kamera oder die Kamera vor das Objekt bringen.
Aufwendige und schwierige Produktionsbedingungen. 125 Expeditionen sind es. 39 Länder, jeder Kontinent, jeder Ozean wurde besucht. Der Ansatz ist, gezeigt wird nur, was man noch nicht gesehen hat. Filmmusik von Hans Zimmer. Drunter und fertig ist Der blaue Planet, die 2. Staffel.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Wir tauchen jetzt noch mal ganz kurz unter und das Wasser. Gorgonie ist eine Weichkoralle. Das ist wichtig zu wissen, denn die Gorgonie, die wird von Delfinen genutzt.
Die feine Schleimschicht, die Gorgonie überzieht, tötet Bakterien ab und hat eine entzündungshemmende Wirkung. Die Delfine salben sich quasi damit ein und sind dadurch besser vor Infektionen durch Wunden geschützt. Sie betreiben also gezielt präventive Selbstmedikation.
Das hören und sehen wir in Der blaue Planet, der BBC-Dokumentation. Der deutsche Partner ist der Westdeutsche Rundfunk, Der blaue Planet, Teil 2. Und der deutsche Produzent der Reihe ist der Dokumentarfilmer Sigurd Tesche, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe. Ich wollte von ihm wissen, wie sehr er bei der Arbeit mittlerweile eigentlich spürt, dass sich unsere Meere verändern, welche Beispiele er da hat.
Da gibt's genug. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel aus dem Mittelmeer. Ich habe im Laufe der Jahrzehnte beobachten können, wie sich da gravierende Veränderungen ergaben. Die Meere werden wärmer. Es ist über Jahre auch sehr viel von den Anrainern, sehr viel Schmutz eingetragen worden. Also es gibt Korallenriffe, auch im Mittelmeer, unserem Mare Nostrum, unserem Hausmeer, die absolut zerstört sind. Mhm. Ja, da finden Sie nur noch Schleim und Dings, da gibt es keine lebende Koralle mehr. Und da kann man nur sagen, das sind Todeszonen. Ne?
Ich habe einen Kommentar im Netz gefunden auf das erste.de. Da schreibt ein User oder eine Userin, ich würde mir wünschen, dass durch solche Filme wie eben Der blaue Planet unser Bewusstsein dafür sensibilisiert wird und wir Verantwortung übernehmen, um die Zerstörung unseres blauen Planeten zu stoppen, bevor es zu spät ist. Was würden Sie sagen, wie stark geht es mittlerweile in den Dokus um diesen Aspekt und wie stark geht es darum zu zeigen, wie schön eigentlich die Natur ist?
Ja, das ist eine gute Frage, also die wir ständig diskutieren. Man hat lange Zeit jetzt gesagt, wir entfernen uns wieder von diesen ganzen Umweltgeschichten. Wir machen Blue Chip. Blue Chip heißt nichts anderes wie Traumgeschichten. Wir zeigen nur Traumbilder und alles andere vernachlässigen wir. Aber ich kann jetzt sagen, dass dieser blaue Planet doch sehr viel Denkanstöße gibt. Mhm. Nicht? Also wir haben, also die BBC hat da doch recht viel Wert darauf gelegt, dass man immer wieder, sagen wir, auf die Umweltproblematik eingeht. Hm.
Aber gibt es denn ein Naturspektakel, wo Sie sagen, das würde ich mal gerne noch mal irgendwie ins Fernsehen bringen oder auf Video aufzeichnen?
Ja, es gab immer so eine, bei den Fernsehmachern so eine, sagen wir mal, das Prinzip der Kuscheltiere und Monster. Das heißt, um Quoten zu kriegen. Das muss man ganz klar sehen. Und ich mache jetzt gerade einen Lux-Film, also es geht eigentlich um ein wunderschönes Kuscheltier. Kuscheltier ist er natürlich nicht, aber er ist halt bildschön. Und da werde ich versuchen, sagen wir mal, alles das reinzubringen, weil diese Lebensräume dieser Tiere extrem gefährdet sind. Ja. Nicht? Und da werde ich das dann oben auf die Karte, also auf die Tagesordnung des Films setzen.
Ist es nicht auch ein bisschen pervers, immer unter dem höchsten Druck das neueste Naturspektakel zu finden und gleichzeitig aber die Natur zu inszenieren und ihr hinterher zu eifern?
Das ist pervers, ja, klar. Da können wir müssen uns nicht vormachen. Also wenn die Natur ist großartig, es gibt nichts Vergleichbares, aber sie ist nicht zu übertreffen, sie zeigt uns alles das. Wir wissen, wo wir herkommen. Sie sind mal, wenn Sie am mittelozeanischen Rücken unten stecken, mit einem Tauchboot, dann sind Sie an der Entstehungsgeschichte des Menschen. Mhm. Das sind dann das Es gibt Leute, die haben da unten gebetet, nicht? Wenn, es ist halt eine ganz andere Sicht. Und dann überlegt man natürlich, wenn man das alles zerstören wird, oder es gibt ja solche Gedanken, nicht? Dass man da unten anfängt zu bohren oder sonst was. Da muss man sich Gedanken machen, nicht? Wie das in der Zukunft aussehen soll. Ne? Also ich würde von meiner Warte aus sagen, die gut Blue Chip Produktionen zu machen, also die Schönheit der Natur, wie sie ist, darzustellen, aber auch zu zeigen, wie gefährdet sie ist und wie schnell was passieren kann.
Der blaue Planet. In Großbritannien war die BBC-Serie die erfolgreichste TV-Sendung und eine der erfolgreichsten 2017. Wir haben die nächsten Montage die Chance, diese Doku zu sehen im Ersten oder eben in der Mediathek. Der Blick hinter die Kulissen war das mit dem deutschen Produzenten dieses Megaprojekts, Sigurd Tesche.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.